Weißt du, normalerweise, wenn wir so über eine Diagnose sprechen oder versuchen, ein Problem in unserem Leben irgendwie zu analysieren, dann haben wir diese tiefe Erwartung von absoluter Präzision.
Absolut. Wie beim Arzt, oder?
Genau, ja. Es ist fast wie in der Medizin. Du brichst dir den Arm und das Röntgenbild zeigt dir diese ganz klare, weiße, gezackte Linie.
Ja.
Und der Arzt zeigt einfach darauf und sagt, da ist es. Das ist das Problem. Gebrochen oder eben nicht gebrochen.
Ursache und Wirkung, ganz simpel.
Richtig, das ist eine saubere Sache. Und das ist für uns extrem beruhigend, weil diese Sichtbarkeit uns so ein, naja, ein trügerisches Gefühl von Kontrolle gibt.
Aber diese mechanische Präzision, die verlässt uns völlig, wenn wir die Welt der Theologie betreten. Also besonders dann, wenn es um diese ganzen existenziellen Fragen von Leid und Schicksal geht.
Oh ja, da wird's dann schwammig.
Total. Plötzlich ist dieses metaphorische Röntgengerät einfach komplett nutzlos. Wir blicken auf eine diagnostische Landschaft, die extrem trübe ist. Und genau hier setzen wir heute bei unserer Analyse an.
Mhm.
Wir haben nämlich die Notizen aus Dr. John Waltons 27. Sitzung zur Theologie des Buches Hiob vor uns liegen. Und Walton geht hier definitiv nicht den traditionellen Weg, um dieses uralte Dilemma zu betrachten.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Die Prämisse, die Dr. Walton hier nämlich aufstellt, ist so überraschend, dass sie unsere übliche Herangehensweise wirklich komplett auf den Kopf stellt.
Ja, das tut sie echt.
Er sagt quasi, wir lernen die wahre Theologie des Buches Hiob paradoxerweise am besten, indem wir uns ansehen, wo Hiob komplett und fundamental falsch lag.
Genau, seine Fehler.
Richtig, wir schauen uns Hiobs theologische Denkfehler an. Und der eigentliche Kern dieser Untersuchung für dich, der uns jetzt gerade zuhört, ist folgender. Hiobs falsche Vorstellungen von Gott spiegeln exakt die Denkfehler wider, die wir heute in unserem modernen Alltag immer noch machen.
Und oft ohne es überhaupt zu merken, oder?
Absolut, ja. Komplett unbewusst.
Und das ist der psychologische Hebel dieses Textes. Also wir neigen ja in unseren Kulturkreisen dazu, Hiob als diesen stoischen Helden der Geduld zu betrachten.
Mhm, den Fels in der Brandung.
Ja, genau, als jemanden, der trotz all dem furchtbaren Leid fehlerfrei blieb. Aber Walton zerlegt dieses Bild wirklich akribisch anhand des Textes. Er zeigt, dass Hiob in seinem extremen Schmerz anfängt, ein Gottesbild zu konstruieren, das völlig verzerrt ist.
Krass. Okay.
Und erst durch die Korrektur dieser spezifischen Verzerrungen entfaltet das Buch dann seine eigentliche theologische Stoßkraft.
Also der erste große Irrtum, den Walton da identifiziert, das ist in den Kapiteln 7 und 14, ist die Vorstellung eines extrem kleinlichen Gottes. Hiob fängt an zu glauben, dass Gott im Grunde genommen, naja, im Englischen würde man sagen, petty ist. Also nachtragend und fast schon obsessiv überaufmerksam.
Ja, wie so ein Mikromanager.
Exakt. Hiob denkt, Gott sitzt da oben mit einer gigantischen Lupe, fixiert auf jeden noch so winzigen Fehler, den Hiob jemals begangen haben könnte, nur um ihn dafür jetzt unverhältnismäßig abzustrafen.
Und weißt du, wenn wir leiden und besonders wenn dieses Leid völlig unprovoziert und unerklärlich erscheint, feuert unser Gehirn ja aus allen Zylindern, um irgendwie einen Sinn zu finden.
Ja, man sucht verzweifelt nach der Ursache.
Genau. Wir scannen unsere eigene Vergangenheit nach mikroskopisch kleinen Verfehlungen ab. Weil, das ist das Verrückte, eine drakonische Strafe für einen noch so kleinen Fehler ist für den menschlichen Verstand immer noch logischer und erträglicher als einfach nur sinnloses Leid.
Das stimmt, weil man dann wenigstens eine Regel hat, an die man sich klammern kann.
Richtig. Und Hiob spürt diese eingebildete Last von Gottes Urteil extrem stark. Er fragt sich verzweifelt, naja, was will diese kosmische Macht eigentlich noch von mir? Ich habe mich an alle Regeln gehalten.
Und diese Denkweise, also die ist so allgegenwärtig selbst heute. Ich nenne das gerne das Syndrom des toxischen Chefs.
Oh, das ist ein guter Vergleich.
Ist dieser Vorstellung von Gott nicht genau wie dieser eine Vorgesetzte, den man einfach nie, aber auch wirklich nie zufriedenstellen kann?
Ja, der immer was findet.
Genau. Du kommst, sagen wir mal, im Jahr 2016 ein einziges Mal 10 Minuten zu spät ins Büro, weil die Bahn ausgefallen ist. Und ein Jahrzehnt später, bei einer Gehaltsverhandlung, zieht dieser Chef genau diese 10 Minuten wieder aus der Schublade.
Ah, furchtbar, ja.
Menschen, die persönliche Katastrophen erleben, fragen doch fast instinktiv, bestraft er mich jetzt dafür, dass ich vor 5 Jahren einmal egoistisch war? Wir projizieren diese menschliche Kleinigkeit direkt auf das Göttliche.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, dass Walton genau vor dieser Projektion eindringlich warnt. Das Problem ist nämlich, dass Menschen oft theologische Texte heranziehen, um genau dieses toxische Bild zu stützen.
Man sucht sich Bestätigung.
Ja, Walton greift diesen Widerspruch bewusst auf und erwähnt dabei das Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 48. Dort wird ja gefordert, dass wir perfekt sein sollen, so wie Gott perfekt ist.
Das ist ein harter Standard.
Total. Und wenn wir das mit unserer menschlichen, buchhalterischen Logik lesen, dann schlussfolgern wir sofort, aha, wenn Gott Perfektion fordert, dann muss er zwangsläufig jede winzige Abweichung gnadenlos ahnden.
Aber wenn das nicht der Sinn solcher Texte ist, wie korrigiert Walton dieses Bild dann? Also wie sieht das Gegenargument aus?
Walton zieht hier den Psalm 103 heran, der ein wirklich völlig anderes Paradigma etabliert.
Okay.
Dort wird explizit formuliert, dass Gott unsere Schwächen nicht nur toleriert, sondern zutiefst versteht. Er weiß, dass wir zerbrechlich sind, dass wir quasi aus Staub gemacht sind.
Das nimmt diesen Druck raus.
Genau, die Vorstellung eines lauernden, fehlerzählenden Gottes ist letztlich eine Schöpfung unserer eigenen Angst. Das wahre Wesen Gottes, so wie Walton es da aus den Texten herausarbeitet, ist nicht das eines kosmischen Wirtschaftsprüfers, der mit dem roten Stift auf unsere Stolpersteine wartet.
Das beruhigt zwar auf der einen Seite enorm, aber also wenn wir ehrlich sind, reißt es auf der anderen Seite ein massives logisches Loch in Hiobs Weltbild.
Ja, das tut es.
Denn wenn Gott eben kein akribischer Kontrollfreak ist, der Hiob für irgendeinen winzigen Fehltritt in der Vergangenheit bestraft, warum passieren ihm dann diese unvorstellbaren Tragödien?
Die Frage drängt sich dann natürlich auf.
Eben. Wenn es keine direkte, logische Bestrafung ist, was ist es dann? Und diese Leere an Bedeutung, die ist für Hiob absolut unerträglich. Er kann mit einem Universum ohne diese direkte Ursache-Wirkungsgerechtigkeit einfach nicht umgehen. Und weil sein Weltbild kollabiert, zieht er eine noch extremere Schlussfolgerung.
Und das ist der fatale Wendepunkt in der Geschichte. Da Hiob die Idee einer gerechten Bestrafung für eine winzige Sünde verwerfen muss, bleibt ihm in seiner begrenzten Logik nur noch eine einzige Alternative. Er geht von der Annahme, Gott sei kleinlich, zu der felsenfesten Überzeugung über Gott sei schlichtweg böswillig und ungerecht.
Wow, und das liest man auch so deutlich. Also in den Kapiteln 9, 16, 19, 27 und 34, da lesen wir Aussagen, bei denen man fast vergisst, dass man einen antiken, heiligen Text vor sich hat.
Ja, das ist schon harte Kost.
Hiob nennt Gott einen Angreifer. Er bezeichnet ihn als Verräter und als einen Krieger ohne jegliches Mitleid. Hiob wirft dem Schöpfer massiven Machtmissbrauch vor und behauptet ganz offen, Gott würde den Schuldlosen mit derselben Gleichgültigkeit zerstören wie den Gottlosen. Das ist echt ein Frontalangriff auf die moralische Integrität Gottes.
Definitiv. Und um zu begreifen, wie tief dieser Vorwurf eigentlich geht, bringt Walton den hebräischen Begriff Mischpat ins Spiel.
Du sprichst von Mischpat, richtig? Das ist doch das klassische hebräische Konzept von Gerechtigkeit. Aber es ist ja weit mehr als nur so ein juristischer Richterspruch im Gerichtssaal, oder?
Ganz genau. Es geht um die grundlegende Ordnung von Rechtmäßigkeit und Fairness im Universum. Es ist die Erwartung, dass die Welt nach einem moralischen Lotrecht ausgerichtet ist.
Also das Fundament der Realität quasi.
Kaputt.
Mhm.
Und noch radikaler wird er dann in Kapitel 27, wo er behauptet, Gott habe ihm seinen Mischpat absichtlich vorenthalten. Hiob glaubt also nicht einfach nur, das Leben ist halt hart. Er ist fest davon überzeugt, dass Gott aktiv die Regeln der kosmischen Fairness bricht.
Er fühlt sich betrogen.
Total. Er verlangt buchstäblich eine Anhörung vor Gericht, weil er meint, Gott halte sich nicht an die Standards der Gerechtigkeit, die man von einer allmächtigen Entität zwingend erwarten müsste.
Okay, hier wird es erst recht interessant. Und da muss ich einfach mal aus der Perspektive unseres modernen Alltagsverstands gegenhalten.
Okay, schieß los.
Wenn Gott allmächtig ist und wenn er die absolute Quelle der Gerechtigkeit ist, sollten wir dann nicht genau das erwarten? Sollte unser tägliches Leben nicht jeden einzelnen Tag dieses Mischpat widerspiegeln?
Das klingt erstmal logisch, ja.
Weil das ist doch die Grundlage unseres gesamten moralischen Verständnisses. Also, wenn ich Gutes tue, sollte mir Gutes widerfahren. Wenn jemand Böses tut, sollte das Universum korrigierend eingreifen. Warum dekonstruiert Walton diese für uns völlig logische Erwartungshaltung als Fehler?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und Waltons Paradigmenwechsel hier ist wirklich brillant. Er argumentiert, dass genau diese scheinbar logische Erwartung, also dass unser tägliches Erleben die Gerechtigkeit Gottes 1:1 abbildet, auf einem massiven theologischen Fehlschluss basiert.
Okay.
Wir gehen davon aus, dass der Kosmos in jedem mikroskopischen Detail mit dem Attribut der Gerechtigkeit gestempelt ist. Das Buch Hiob zeigt uns jedoch, dass Gottes Design für die Welt primär von einem ganz anderen Attribut geprägt ist, nämlich von seiner Weisheit.
Weisheit anstatt Gerechtigkeit.
Ja.
Oh, das erfordert aber eine Erklärung. Wie funktioniert denn eine Welt, die auf Weisheit basiert, im Gegensatz zu einer, die streng auf Gerechtigkeit basiert?
Walton nutzt hier ein konzeptionelles Modell, das die Realität in drei Sphären einteilt. Wir haben Ordnung, Nichtordnung, also im Englischen Non-Order, und Unordnung, also Disorder.
Okay, Ordnung, Nichtordnung und Unordnung.
Genau. Und Gott ist der Architekt der Ordnung. Aber er führt und managt die Welt nicht durch das Prinzip einer sofortigen täglichen Vergeltungsgerechtigkeit. Ein System der Weisheit bedeutet, dass Gott Nichtordnung zulässt, ohne dass diese Nichtordnung außerhalb seiner ultimativen Kontrolle wäre.
Lass uns diesen Begriff der Nichtordnung mal etwas konkretisieren, denn ich glaube, das ist der Schlüssel hier. Nichtordnung bedeutet ja nicht zwangsläufig Böses oder was Dämonisches.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist eher wie ein komplexes Wettersystem oder die tektonischen Platten der Erde. Also wenn ein Erdbeben passiert und mein Haus zerstört, dann ist das nicht das Resultat eines ungerechten Gottes, der mir meinen Mischbrat verweigert oder gar eine Strafe für eine Sünde.
Genau, das wäre die falsche Schlussfolgerung.
Es ist schlichtweg die rohe, ungebändigte Dynamik einer physischen Welt. Das ist eben Nichtordnung.
Das ist eine hervorragende Unterscheidung. Unordnung oder Disorder wäre bewusste Bosheit, Rebellion und Zerstörung. Aber Nichtordnung ist neutral. Es ist das wilde Meer, der unvorhersehbare Sturm, biologischer Verfall, Krankheit. Waltons Punkt ist, wir erwarten, dass Gott wie so ein himmlischer Verkehrspolizist an jeder Kreuzung des Universums steht und jedes noch so kleine Vergehen sofort mit einem Ticket bestraft und jeden, der brav bei Grün fährt, sofort belohnt. Wir erwarten permanentes Mikromanagement durch Gerechtigkeit.
Aber ein System, das durch Weisheit geführt wird, ist dann wohl eher wie ein gigantisches, extrem komplexes Ökosystem, oder?
Ja, das trifft es gut.
Der leitende Architekt dieses Systems sorgt dafür, dass das Ganze floriert und auf sein ultimatives Ziel zusteuert. Aber er greift eben nicht in jedem einzelnen Moment ein, um den einzelnen Hasen vor dem Fuchs zu retten.
Exakt.
Wenn wir verlangen, dass Gott jeden Tag wie dieser Polizist patrouilliert und wir ihn, wenn er es nicht tut, als Verräter bezeichnen, genau wie Hiob es tat, dann haben wir die Architektur der Realität einfach grundlegend missverstanden.
Und dieses Missverständnis hat weitreichende, echt tiefgreifende theologische Konsequenzen. Walton argumentiert da sehr scharf, wenn wir Gott nach unseren begrenzten menschlichen Maßstäben für sofortige Gerechtigkeit zur Rechenschaft ziehen wollen, wenn wir ihn quasi vor unser kleines menschliches Gericht zerren wollen.
Dann machen wir ihn klein.
Ja, dann machen wir ihn paradoxerweise zu etwas, das weniger als Gott ist.
Weil wir ihn dann den Regeln unterwerfen, die wir selbst aufgestellt haben. Wir degradieren den Schöpfer zu einem Angestellten, der unsere moralischen Erwartungen zu erfüllen hat.
Mhm, absolut.
Und wenn er seinen Job nach unseren KPIs, nach unseren Kennzahlen nicht richtig macht, dann, naja, kündigen wir ihm unser Vertrauen.
Und was macht ein Mensch, dessen Weltbild von diesem vermeintlichen himmlischen Angestellten so drastisch enttäuscht wird? Hiob versteht diese unfassbar komplexe, übergeordnete Weisheit Gottes nicht. Er sucht verzweifelt nach seiner simplen Definition von Mischpat.
Und findet sie nicht.
Richtig. Und als er merkt, dass das Universum nicht nach seinen Regeln spielt, greift er zu einer extremen, aber zutiefst menschlichen Maßnahme. Wenn wir spüren, dass uns die Kontrolle entgleitet, was tun wir dann? Wir versuchen, das System zu manipulieren.
Und da sind wir beim dritten, vielleicht perfidesten Denkfehler angekommen, die Illusion der Manipulation.
Genau.
Nachdem Hiob ja völlig daran gescheitert ist, Gott auf moralischer Ebene vor ein Gericht zu zwingen, ändert er seine Strategie komplett. In Kapitel 31 greift er zu einem juristischen Mittel seiner Zeit, dem sogenannten Unschuldseid.
Ein sehr drastischer Schritt damals.
Total. Hiob listet akribisch jede erdenkliche Sünde auf, die er nicht begangen hat. Er deklariert, also ich habe nicht betrogen, ich habe keine Witwen abgewiesen, ich habe nicht gestohlen. Und dann verknüpft er diese ganzen Aussagen mit einer Art Fluch gegen sich selbst.
Mhm.
Er fordert Gott im Grunde auf, ihn auf der Stelle tot umfallen zu lassen, falls er auch nur bei einem einzigen Punkt gelogen hat.
Und auf den ersten Blick wirkt das einfach wie der letzte dramatische Schrei eines völlig Verzweifelten. Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, enthüllt Waltons Analyse die theologische Gefahr, die hinter Hiobs Strategie steckt.
Okay, welche Gefahr?
Hiob weiß ganz genau, dass Gott in diesem gesamten Drama bisher absolut geschwiegen hat. Und Hiob nutzt dieses göttliche Schweigen jetzt als Waffe. Er formuliert seinen Eid nach den juristischen Gepflogenheiten des antiken Nahen Ostens, nämlich exakt so, dass Gott faktisch reagieren muss.
Ah, warte, ich verstehe den Mechanismus. Er baut eine juristische Falle auf?
Genau.
Wenn Hiob diesen Eid schwört und Gott ihn danach nicht sofort mit einem Blitz erschlägt, dann bedeutet Gottes anhaltendes Schweigen im rechtlichen Sinne, dass Hiob die Wahrheit sagt.
Er erzwingt das Urteil.
Er ist passiv freigesprochen. Das würde aber bedeuten, dass all das Leid, also der Verlust seiner Familie, seines Reichtums, seiner ganzen Gesundheit, von Anfang an völlig ungerechtfertigt war.
Richtig.
Hiob würde seinen eigenen Ruf in der Gemeinschaft rehabilitieren, aber er würde Gottes Ruf als gerechter Richter im selben Atemzug völlig ruinieren. Gott stünde als jemand da, der völlig willkürlich handelt.
Und das ist die Brillanz, aber gleichzeitig auch die enorme Anmaßung von Hiobs Taktik. Er glaubt wirklich, er habe Gott in eine juristische Ecke gedrängt, aus der es kein Entkommen gibt.
Krass.
Er versucht, Gottes Hand durch formale, rituelle Sprache einfach zu erzwingen. Und Walton weist uns darauf hin, dass dieser Versuch, das Göttliche zu managen, keine plötzliche Entwicklung bei Hiob ist, die nur durch den Schmerz kam. Wenn wir an den absoluten Anfang des Buches zurückgehen zu Hiob 1, Verse 4 bis 5, da sehen wir dieses Muster bereits.
Ah, Moment. Das ist die Stelle, an der Hiob prophylaktisch Opfer für seine Kinder darbringt, richtig? Für den Fall, dass sie vielleicht in ihren Herzen gesündigt haben könnten, während sie feierten.
Ganz genau die Stelle. Schon in seinen besten Zeiten, bevor das Leid überhaupt auf der Bildfläche erschien, versuchte Hiob, Gott durch rituelle Handlungen zu managen.
Er wollte auf Nummer sicher gehen?
Ja. Er dachte, er könne das kosmische System durch ein Übermaß an frommer Performance kontrollieren und sich so gegen das Unvorhersehbare, also gegen die Nichtordnung absichern.
Wow, das ist ein Spiegel, in den man echt nicht gerne schaut. Denn diese Mentalität, die haben wir definitiv nicht im antiken Nahen Osten zurückgelassen. Wir haben sie nur für uns modernisiert.
Leider ja.
Ich bezeichne das immer gerne als die Theologie des kosmischen Verkaufsautomaten.
Oh, das passt perfekt.
Wir stellen uns vor diesen Automaten, werfen oben unsere guten Taten ein, also unsere Spenden, unsere sonntäglichen Gottesdienstbesuche, unsere politisch korrekten Einstellungen, unser moralisch ach so einwandfreies Leben und dann drücken wir den Knopf.
Und erwarten den Payout.
Genau. Wir erwarten mit eiserner Gewissheit, dass unten ein bequemes, erfolgreiches und vor allem schmerzfreies Leben herausfällt.
Und Walton benennt genau das als eines der größten Probleme unserer modernen Religiosität. Er nennt es eine nutzenorientierte oder benefits-oriented Denkweise.
Mhm.
Wir klammern uns an diese Vorstellung, weil sie uns Sicherheit suggeriert. Aber Walton ist in seinen Notizen hier sehr unmissverständlich. Wir dürfen diese Denkweise in uns selbst nicht dulden.
Warum? Also was ist der Kern des Problems dabei?
Weil sie Gott letztlich auf einen Wunscherfüllungsmechanismus reduziert. Es macht unsere Beziehung zu ihm zu einer rein transaktionalen Geschäftsbeziehung. Wir lieben dann nicht den Schöpfer, wir lieben nur die Vorzüge, die wir uns von ihm erhoffen.
Und das erklärt natürlich auch unsere Wut, wenn der Automat dann plötzlich klemmt, oder?
Exakt.
Wenn die Krankheit dann doch kommt, wenn der finanzielle Ruin eintritt. Anstatt die Komplexität der Welt zu akzeptieren, treten wir einfach gegen den Automaten, wir schreien ihn an, er sei ungerecht und verfassen unsere eigenen modernen Unschuldseide. Genau wie Hiob weigern wir uns einfach zu akzeptieren, dass unsere moralische Performance uns keine Immunität gegen die Nichtordnung der Welt kauft.
Und genau an diesem Punkt, wenn der Automat klemmt, dann wird unsere eigentliche Theologie offenbart.
Mhm.
gibt, dessen unendlicher Weisheit wir vertrauen, selbst dann, wenn wir die Nichtordnung um uns herum nicht ansatzweise verstehen, oder glauben wir an ihn ausschließlich wegen des Mischpat, also der unmittelbaren Gerechtigkeit und der Belohnungen, die wir uns durch unser moralisches Konto verdient zu haben glauben.
Also was bedeutet das alles? Wenn wir Waltons Argumentation folgen, haben wir Hiobs drei monumentale Irrtümer freigelegt. Erstens, die absurde Idee, Gott sei ein kleinlicher, fehlerzählender Micromanager.
Check.
Zweitens, die arrogante Erwartung, dass das Universum jeden Tag wie ein Uhrwerk nach unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit ablaufen muss, was uns völlig blind macht für das weitaus größere Konzept von Gottes Weisheit und eben seinem Umgang mit Nichtordnung.
Genau.
Und drittens, die gefährliche, zutiefst menschliche Illusion, wir könnten den Schöpfer durch unsere moralischen Leistungen, unsere Rituale oder sogar juristischen Tricks irgendwie manipulieren. Hiob lag in all diesen Punkten katastrophal falsch. Und, naja, genau deshalb ist er uns so erschreckend ähnlich.
Und die zentrale Erkenntnis aus Waltons Analyse ist eben, erst wenn wir bereit sind, diese drei massiven Fehler in unserem eigenen Denken schonungslos zu identifizieren und abzubauen, schaffen wir den Raum für ein fundierteres, gesünderes Gottesbild.
Das ist echte theologische Grundlagenarbeit.
Ja, und um kurz vorauszuschauen, diese korrigierte Theologie, also der Wechsel von einer transaktionalen Gerechtigkeitserwartung hin zu einem echten Vertrauen in Gottes Weisheit, das ist der absolute Grundstein, um überhaupt erst verstehen zu können, wie das Buch Hiob das Problem des menschlichen Leidens am Ende auflöst. Das ist quasi die Brücke zu Waltons nächsten Ausführungen.
Wir haben also unser kaputtes metaphorisches Röntgengerät aus der Einleitung endgültig verschrottet. Wir wissen jetzt, dass wir das komplexe Design des Universums und Gottes Handeln nicht mit so einer simplen Schwarz-Weiß-Diagnose erfassen können. Wir können das Mysterium der Nichtordnung nicht in eine Excel-Tabelle zwingen.
Wohl wahr, das funktioniert einfach nicht.
Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken, den ich dir, der uns gerade auf dieser intellektuellen Reise hier begleitet hat, gerne noch mitgeben möchte. Etwas, worüber du in den nächsten Tagen einmal völlig ungestört nachdenken kannst. Wenn wir heute durch Dr. Walton gelernt haben, dass die Architektur unserer Welt nicht auf einer simplen, maschinellen Aktion-gleich-Reaktion-Gerechtigkeit basiert, sondern auf Gottes unergründlicher, vielschichtiger Weisheit, bedeutet das dann vielleicht, dass unsere krampfhafte, oft völlig verzweifelte Suche nach dem Warum bei persönlichen Schicksalsschlägen gar nicht die Lösung ist? Verhindert unser endloses Verlangen, das Leid logisch zu erklären, am Ende genau den inneren Frieden, den wir eigentlich so dringend suchen?